Mystik und Alltag. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im strengen Sinn zu Mystikerinnen und Mystikern spreche. Da werden wir uns im Zuge der Sendung oder Sendereihe noch darüber klarer werden. Ich möchte den berühmten Satz des Karl Rahner voranstellen, und der wird uns schon weiterhelfen, nämlich der berühmte Satz: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. So Karl Rahner. Im Originalzitat hat er Mystiker unter Anführungszeichen gesetzt, und das scheint mir wichtig. Er hat diesen Satz, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, in einem Text verwendet, wo er über das Wirken des Heiligen Geistes spricht, also von einem Glauben im heiligen Pneuma, so nennt das. Also Pneuma ist der Geist. Und in diesem Zusammenhang spricht er davon, wie schwer es eigentlich ist, diesen großen Gott als persönlichen Gott zu haben. Und wenn ich sage, wie schwer, dann meint er, dass die Mitwelt da keine Unterstützung anbietet und die Herausforderungen, die Provokationen sehr groß sind. Und deshalb, sagt Karl Rahner, braucht es das persönliche Erleben, die persönliche Erfahrung, dass das Leben aus der Gottesbeziehung, also dass nicht so der gedachte Gott und so weiter, sondern der geglaubte und der geliebte Gott, dass der uns in der Beziehung zu ihm und zu den Menschen die entscheidende Hilfe anbietet. Also es wird ein Leben, können wir sagen, im Heiligen Geist sein. Und das ist ja nichts Neues. Wir Christen leben in der Gemeinschaft des Dreieinen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In diese Gemeinschaft sind wir hineingenommen. Ich möchte Ihnen am Beginn noch ein paar Gedanken über die Mystik sagen. Im Lexikon für Theologie und Kirche lese ich, dass Mystik religionsgeschichtlich Folgendes meint: Der schwer fixierbare Begriff Mystik meint im strengen religionswissenschaftlichen Sinn die das gewöhnliche Bewusstsein und die verstandesmäßige Erkenntnis übersteigende unmittelbare Erfahrung der göttlichen oder transzendenten Realität. So, das war jetzt ein starkes Zitat. Es geht darum, dass etwas über die Verstandesleistung hinausgehendes uns bewusst wird. Also ich kann es nicht mit meiner Verstandestätigkeit erfassen. Es wird uns etwas geschenkt. Wiederum nichts Neues. Wir leben mit dem sich offenbarenden Gott. Wir leben mit dem Gott, der sich uns in Jesus Christus mitteilt. Ein anderer Versuch, über die Mystik zu sprechen. Ein Mystiker ist ein religiöser Mensch, der über außergewöhnliche innere Erfahrungen verfügt. Er ist wie jeder andere Mensch auf das Irdische verwiesen, an seinen Leib gebunden, aber er hat sozusagen der Seele dank der Gnade einen ungewöhnlich großen Raum geben können. Das heißt, die Seele wird in die große Gottesgemeinschaft hineingehoben von Gott selbst. Also der Mystiker ist einer, der in großen Perspektiven leben kann, aus Gnade. Gott schenkt es ihm. Es gibt eine karmelitanische Schrift aus dem 14. Jahrhundert und da wird uns meines Erachtens eine Brücke angeboten zum Verständnis, wie wir Mystik uns vorstellen können. Da heißt es ganz allgemein, dieses Leben hat ein zweifaches Ziel. Und ich beziehe das jetzt auf das Leben der Christen. Das eine Ziel können wir mit Hilfe der göttlichen Gnade durch eigene Anstrengung und durch die Übung der Tugenden erreichen. Es besteht darin, Gott ein reines und heiliges Herz anzubieten, das frei ist von jeder Sünde. Das ist das eine Ziel. Mit Hilfe der göttlichen Gnade und durch eigene Anstrengung und durch die Übung der Tugenden können wir Gott ein reines, heiliges Herz anbieten, frei von jeder Sünde. Das ist ein Ziel. Und das ist unser aller Ziel. Wir dürfen auch das andere, das zweite Ziel im Blick haben. Von dem heißt es, das andere Ziel wird uns als unverdientes Gnadengeschenk von Gott gegeben. Es besteht darin, dass wir nicht erst nach dem Tod, sondern schon in diesem sterblichen Leben ein wenig die Kraft der göttlichen Gegenwart und die Freude der himmlischen Herrlichkeit in unseren Herzen verkosten und in unserem Geist erfahren dürfen. Soweit aus dem Buch der ersten Mönche. Und ich meine, dieses zweite Ziel bietet uns eine Verständnishilfe an für das, was Mystik im strengen Sinn meint, worum es geht in der Mystik. Es geht nämlich tatsächlich um etwas, was über die Alltagspraxis und Alltagserfahrung des Christen hinausgeht. Und zum Glück ist es nicht notwendig, sozusagen mystisch begnadet zu sein, um das Heil zu erlangen, um ein geretteter, erlöster zu sein, dem der Himmel geschenkt wird. Ich darf noch einmal einen Satz über die Mystik sprechen. Mystik ist als Erfahrung die innerliche einende, also zur Vereinigung führende Begegnung eines Menschen mit der ihn und alles Seiende begründenden göttlichen Unendlichkeit. In der christlichen Mystik mit dem persönlichen Gott. Also es geht um eine innere Erfahrung. Es geht um eine Erfahrung, um ein Erleben, das Einigung, also Vereinigung mit Gott bewirkt. Und dieser Gott ist der alles Seiende Begründende, also der Ewige, von dem alles kommt. Er ist die Unendlichkeit und er ist der persönliche Gott. Darum geht es. Und diese Begegnung mit dem Gott kann verschiedene Intensitätsgrade haben, kann tiefer sein, kann persönlicher oder weniger persönlicher sein, im Sinne von nicht so tief empfunden werden, mehr vom Willen und vom Denken her gewollt werden und gestaltet werden. Wir kennen von Edith Stein diese sympathische Formulierung, nämlich das Entscheidende ist ein inneres Berührtwerden von Gott ohne Wort und ohne Bild. Also sprachlos und ohne Vorstellung geschieht dieses innere Berührtwerden von Gott. Und sie sagt, da findet das intime Kennenlernen Gottes statt. Edith Stein sagt, dieses innere Berührtwerden führt zum Kennenlernen Gottes. Und je besser ein Mensch Gott kennenlernen darf, je tiefer diese Beziehung wird, desto wirksamer ist das, und zwar folgenschwer wirksam ist das im Bewusstsein des Menschen, im Denken des Menschen, natürlich in der Folge dann im Reden und im Handeln des Menschen. Da gibt es die sympathische Formulierung von der Simone Weil, die gesagt hat, nicht daran, wie einer von Gott redet, erkenne ich, ob seine Seele durch das Feuer der göttlichen Liebe gegangen ist, sondern daran, wie er von irdischen Dingen spricht. Also Simone Weil sagt, die Beziehung, die ein Mensch zu den irdischen Dingen, also zu den Mitmenschen, zur Schöpfung, zur Welt gefunden hat, die gibt Zeugnis, ob er durch das reinigende Feuer der göttlichen Liebe gegangen ist. Und je mehr ein Mensch sich dem Erleben der Mystiker nähern darf, desto mehr wird er ein Gereinigter sein müssen. Also die Reinigung der Seele, wir haben sie schon kurz angesprochen, die Läuterung der Seele, die Freiheit von Sünde ist sozusagen auch vorbereitend für weitere Gnadengeschenke. Und mystische Erfahrung im tiefsten Sinn kann in der Regel nur dem geschenkt werden, der sich von seiner Seite mit Gottes Hilfe dementsprechend bereitet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese paar Sätze, die ich jetzt so in den Raum gestellt habe, mögen Ihnen mal Hilfe sein, dass Sie sich selbst in Ihrem Christsein und in Ihrer Gottesbeziehung, aber auch in der Alltagspraxis, dass Sie sich kurz sozusagen anschauen und fragen, ja, was kenne ich denn von dem, was da jetzt kurz angesprochen wurde, wie weit kann ich sagen, dass ich auch schon eintauche in das, was Mystiker da so kennen und von dem sie sprechen. Wir werden im zweiten Teil davon auch sprechen, dass irgendwie jeder Christ sich doch schon ein bisschen zu den Mystikern zählen darf. Also ich lade ein, dass uns der Wolfgang jetzt Musik anbietet und Sie können in Ihre eigene Glaubensgeschichte hineinsteigen und hineinschauen. Dankeschön. Wir dürfen uns an der Heiligen Schrift orientieren, wo zum Beispiel der Apostel Paulus sagt, Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe genau genommen, sondern Christus lebt in mir. Und natürlich wissen wir, im Apostel Paulus hat der Mensch Paulus gelebt. mit seiner Seele, mit seiner Art, mit seinem Leib. Ganz Paulus war er, aber gleichzeitig hat er Christus Raum gegeben und Christus hat sein ganzes Wahrnehmen, seine ganze Interpretation des Lebens bestimmen dürfen. Das gibt mir Anlass zu sagen, ja, wenn jetzt ein Mensch mit dem Dreieinen Gott lebt und die Taufgnade angenommen hat und täglich zur Entfaltung bringen will, darf er dann von sich auch schon sagen, er ist wenigstens anfanghaft ein Mystiker. Jemand meinte, dass ein Mystiker ein Mensch ist, der ganz konkret mit dem Gott lebt, an den er glaubt. Und ich kann dieser Beschreibung etwas abgewinnen, weil zum mystischen Leben nicht unbedingt besondere Erfahrungen oder Phänomene gehören müssen. Es muss nicht sein, dass Visionen, Ekstasen, Auditionen oder Elevationen oder besondere Zeichen geschehen. Die können geschehen. Also wir wollen dieses Mystikersein im Besonderen auf die Beziehungsqualität hin anschauen und die verschiedenen Gaben Gottes, Gnadengaben, sind dann wiederum von Gott so gegeben, wie Gott sie durch den jeweiligen Menschen eingesetzt haben will. Wir wissen von der heiligen Teresa von Avila, dass sie sagt, das Ziel des inneren Betens und all dieser Gnaden ist, dass wir Werke der Liebe hervorbringen. Das heißt, unser Bemühen, unsere Hingabe hat als erkennbare und als sozusagen legitimierende und bestätigende Frucht die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Wobei Teresa sagt, ob wir Liebe zu Gott haben, das können wir nicht so mit Sicherheit sagen. Aber die Liebe zu den Menschen, das zeigt sich im Alltag. Die Wirkungen der Gottesbeziehung oder auch die Wirkungen der verschiedenen Erlebnisse, die Wirkungen der Erfahrungen sind die Kriterien, ob es sich um Echtheit handelt. Und ich habe schon angedeutet, dass wir in Gemeinschaft mit dem Dreieinen-Gott leben. Es gibt den Begriff der Mystik in allen Religionen, auch dort Naturmystik und so weiter. Und damit ist immer auch gemeint eine Erfahrung, ein Erleben, welches nicht der Mensch von sich aus produzieren kann, wo schon das Göttliche, das Ewige, das Transzendente ins Leben des Menschen hereinkommt oder einbricht, sogar manchmal auch sehr überraschend. Das ist so das Mystische. Und wir wissen, dass wir als Christen ganz klare Kriterien haben, ob es sich um eine christliche Mystik handelt und eine gesunde Mystik. Zum Beispiel gibt der heilige Johannes von Kreuz ganz klar die Anweisung, dass wer sich Christ nennt, dass dieser nur über Christus selbst zu einer neuen Einsicht, zu einer neuen Erkenntnis kommen kann. Dass es nicht in Ordnung ist, außerhalb vom christlichen Verständnis Lösungen, Hilfen zu suchen. Und ich zitiere einen etwas längeren Text vom Johannes von Kreuz. Er sagt, wer sich heute noch von Gott irgendeine Vision oder irgendeine Art von Offenbarung wünschen wollte, wäre nicht nur ein Tor, er wäre Gott gegenüber auch beleidigend. Denn er richtet dann seine Augen nicht auf Christus, vielmehr sucht er anderes und Neues. Und dann sagt Johannes von Kreuz, Gott könnte diesem Menschen in folgender Weise antworten. Wenn ich dir, sagt Gott, in meinem Wort, nämlich meinem Sohn, schon alles sagte und kein anderes Wort habe, was sollte ich dir dann noch antworten, was dir zeigen, dass mehr wäre als er? Richte deine Augen auf ihn, auf nichts anderes, denn in ihm habe ich dir alles gesagt und gezeigt. In ihm wirst du weit mehr finden, als du dir je wünschst und erbittest. Und dann sagt er, denn du bittest um unvollkommene Stückchen von Offenbarung. Richtest du deine Augen aber auf ihn, dann findest du das Ganze. Er ist alles, was sich zu sagen und zu antworten, zu zeigen und zu offenbaren habe. Und dann zitiert er zusammenfassend den Apostel Paulus, der sagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes verborgen. Diese Schätze sind viel tiefer und kostbarer für dich, viel nutzbringender als all das, wonach du verlangst. Also, Johannes von Kreuz sagt, wie fortgeschritten, wie vergeistigt, wie spirituell du auch sein magst, immer ist der Gottmensch Jesus Christus für dich der Mittler zur größeren Fülle, zur größeren Liebe. Und wenn du meinst, ohne Jesus etwas entdecken oder erkennen zu können, was dieses Heil und was das Wachsen in der Liebe zu Gott und den Menschen betrifft, dann bist du im Irrtum. Das heißt aber nicht, dass wir nicht alle Humanwissenschaften und auch psychologischen und pädagogischen und Meditationsmöglichkeiten nützen dürfen, die uns sozusagen Christus ähnlicher machen, die uns helfen, Christus nachzuahmen. Der Kern der christlichen Mystik ist immer die Christusbeziehung im Heiligen Geist. Darum geht es. Wir sind solche, die sich durch asketische Bemühungen, also durch Disziplin, durch Verzicht und Opfer, durch Hingabe und Gebet und durch Anstrengung Gott und den Menschen zuwenden. Und das geht nur in der Liebe, das geht nur in der Wahrheit. Und wissen dabei, das ganz Große wird uns geschenkt. Ich habe unlängst den Vergleich verwendet, wo ich sagte, wenn jemand in Wien auf der Donauinsel auf den Donauturm hinaufkommen will, dann soll er zum Donauturm hingehen und mittels des Liftes wird er diese 150, 160 Meter in 40, 50 Sekunden hochgehoben. Das heißt, unsere Hinwendung zu Gott ist unser Bemühen, unser Einsatz und dann bewirkt Gott das, was er bewirken möchte. Wie das im Detail dann aussieht, das können wir ganz beruhigt Gott überlassen. Zwei Sätze noch. Es wird jedes Reden über die Gottesbeziehung wie tief die auch sein mag, es wird immer ein verkürztes Reden sein, das heißt ein Stammeln. Es wird nicht ausreichen, was wir da ins Wort bringen können. Die Erfahrung ist tiefer. Das ist das eine. Und ein zweites, je tiefer die Gottesbeziehung wird, desto mehr wird der einzelne Mensch, der einzelne Christ, er selbst. Das heißt, es geht niemals um ein Auflösen der Identität der Person, sondern der Mensch wird mehr er selbst, er wird mehr Persönlichkeit, er gewinnt seine Identität dadurch, durch die Gottesbeziehung. Ob wir nun selbst mystisch hochbegnadet sind oder durchschnittlich oder wie auch immer, wir leben mit Christus, wir leben als Christen und wir alle sind zum Wachstum berufen, dass es immer intensiver wird, was wir da anstreben an Beziehung. Kardinal Newman, der Heilige, hat, wenn er am Sonntag mit der Gemeinde gefeiert hat, immer eine besondere Wirkung auf die Menschen gehabt. Da haben die Leute den Eindruck gehabt, er kommt wirklich aus einer höheren Welt zurück. Ich zitiere, der Blick und die Haltung des Predigers war die eines Menschen, der abseits lebt, der, obgleich er seine Zeit gut kannte, nicht in ihr lebte. An dem einen Tag der Woche, dem Sonntag, schien er aus der Abgeschiedenheit seines Studiums, aus dem Fasten, dem Gebet und dem gewohnheitsmäßigen Verweilen im Unsichtbaren herauszutreten, um zu anderen von den Dingen zu sprechen, die er gesehen und gehört hatte. So wird über Kardinal Newman gesprochen. Das heißt, sein Gebetsleben, sein Studium, seine Arbeit war letztlich auch eine Zeit der Bereitung. Wenn er dann in der Öffentlichkeit war, hat er praktisch die Botschaft vom unsichtbaren Gott, der gegenwärtig ist, gebracht, den Menschen. Und ich meine, das wäre auch eine Frage und eine Einladung, wie wirken wir auf unsere Mitmenschen, zum Beispiel auch wenn wir aus der Kirche herausgehen, dann auf die Straße zu den Menschen kommen, in die Nachbarschaft, zur Familie und so weiter, merken die Menschen, dass für uns diese Zeit des Gebetes eine seelische Erholung war, dass es uns gut getan hat und dass wir größeren Frieden haben, dass wir in der Zuversicht wieder gewachsen sind, dass wir sortieren konnten und dass wir wohltuend und positiv auf die anderen wirken. Merkt man uns das an? Liebe Schwestern, liebe Brüder, bleiben wir dran. Wir haben genug Information sozusagen im Kopf aus der Heiligen Schrift, durch die Lehre der Kirche, durch die Gottesdienste. Wir wissen, das ist der Weg und da bleiben wir dran. Und der Herr wird uns das geben, was wir brauchen. Teresa von Avila sagt, jede Gnade und das Glauben können ist Gnade, ist eigentlich eine Vorbereitung auf weitere, größere Gnaden. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Und wie Johannes von Kreuz sagt, wir erwarten es aus der Gemeinschaft mit Jesus und nicht von irgendwelchen anderen Philosophien her. Alles, was Jesus denken und philosophieren würde, das machen wir mit. Und dazu segne sie auf die Fürsprache Mariens und aller, die mit Gott ganz tief vereint waren. Es segne sie und ihre Lieben, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.